Venerabilis Pater Prior, hochwürdige und ehrwürdige liebe Mitbrüder, liebe Verehrerinnen und Verehrer der Gottesmutter Maria, liebe Besucher des Gottesdienstes. In der zweiten Lesung haben wir einen großartigen Text gehört über das Opfer Christi, das wir heute und hier erneuern dürfen, das für unsere Sünden wirksam ist. In der ersten Lesung begegnet uns die Witwe, die ihr Letztes für den Propheten Elia gibt. Er beansprucht es. Der Prophet erhebt einen Anspruch. Allerdings mit der Prophezeiung auf Gottes Gerechtigkeit und Gottes Fürsorge und Vorausschau. Und schließlich im Evangelium hören wir von der Witwe, die ihr ganzes Vermögen in den Opferkasten wirft, obwohl es nach banktheoretischen und Finanzdienstleistungsbereichen eine Quantität negligibel wäre, ist es von ihr, von innen kommend her, eine ungeheuer große Gabe. Und sie ist uns bis heute nicht namentlich, aber als Figur bekannt durch das Lob Christi, das er ihr zugesprochen hat. Diese Weissagung des Elia als Zusage an die Witwe, dass sie im Topf das Öl und was sie zum Essen braucht, nicht enden wird, ist für die Witwe aus dem Neuen Testament, wie in der inneren Abfolge des Gefälles des Alten zum Neuen, logisch noch viel größer überboten durch das Lob Christi. In dem Gedanken, dass beide Witwen mit ihrem Eigentum, wie es scheint, unvernünftig umgehen und die Eigentumslosigkeit in gewisser Hinsicht anstreben, sehe ich die Brücke zum heutigen Tagesheiligen, dem heiligen Martin. Wir freuen uns über diesen volkstümlichen Heiligen, den, wie gesagt, die Kinder mit Laternen und Liedern feiern. Trotzdem ist wahrscheinlich gar nicht sehr viel über ihn bekannt. Und ich möchte kurz eine Biografie und mit einigen Dingen, die aus seinem Leben für uns markant und wichtig sind, ansprechen. Die Kirchenhistoriker wissen über ihn relativ viel, weil ein Schüler von ihm, Sulpicius Severus, eine komplette Biografie über ihn niedergeschrieben hat, aus der wir zum Beispiel wissen, das wird in der Morgenlesung am Fest des heiligen Martin vorgelesen, dass er so betete, so ständig, so unentwegt im Inneren das Gebet hatte, wie der Schmied, der das Eisen schmiedet und gar nicht mehr hinschaut. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, dass dieses Bild, ich selber habe in meiner Jugend noch einen Schmied im Dorf erlebt, wie der das Eisen schmiedet und wie er es schmieden kann und trotzdem links die Asche noch bedient und mit jemandem spricht und gleichzeitig ständig mit dem Hammer auf das glühende Eisen schlägt und es bearbeitet. So war dieses immerwährende Gebet des heiligen Martin, wie es uns Sulpicius Severus berichtet. Es ist aber für das Leben des heiligen Martin sehr entscheidend, wie der Zeithorizont, die Umstände waren, unter denen er seine Berufung als Christ entdeckte und schließlich sogar mit der Berufung zum Priester- und Bischofsamt ausgestattet wurde. Dieser Zeithorizont, er ist ungefähr 316, 317 geboren, ist unterlegt mit ganz wichtigen Entscheidungen in der Politik des Römischen Reiches. Damals wurde 308 in Carnuntum, nicht weit von Heiligenkreuz, östlich von Wien, eine Vier-Kaiser-Konferenz abgehalten, die ein sogenanntes Edikt von Nikomedien 310 hervorrief und schließlich das Edikt von Mailand 311, in der Konstantin der Kirche ihre Freiheit im Römischen Reich gibt. Nicht Staatskirche, das kommt erst später, sondern Freiheit für die Ausübung des christlichen Glaubens. 312, Ende Oktober, das sind also genau 1700 Jahre her, besiegt er an der Milvischen Brücke bei Rom seinen Konkurrenten, nachdem ihm in einer Vision gezeigt wurde, in hoc signo vincis, in diesem Zeichen, im Zeichen des Kreuzes wirst du siegen. Nachdem das also alles geschehen war, sozusagen eine neue Epoche für das Christentum beginnt, aus den Katakomben und aus der Verfolgung heraus in eine neue Zeit der öffentlichen Anerkennung, in diese Zeit hinein wird Martin geboren. Er wird geboren ganz nah von Carnuntum, ganz nah von Heiligenkreuz in einem Ort, der damals Sabaria geheißen hat. Sabaria ist das heutige Sombatei und auf Deutsch Steinermanger, einer mittleren Stadt, die ganz nah an der österreichischen Grenze liegt, auf der ungarischen Seite. Daher auch der deutsche Name. Allerdings wäre es absurd zu sagen, der heilige Martin wäre ein Ungar gewesen, denn die Ungarn kommen erst sehr viel später in dieses Gebiet. Ein Germane war er schon überhaupt nicht. Und wie seine Herkunft war, wissen wir nicht, weil das im Römischen Reich ganz schwer feststellbar ist, schon gar bei einem Kind aus einer Soldatenfamilie. Die wurden ja bekanntlich im Römischen Reich von Ägypten nach Britannien und von Germanien ins Heilige Land und von Mauretanien nach Kleinasien versetzt. Und so entsteht eine vollkommen undurchschaubare Situation, die fernab ist von allem Nationalismus. Alles, was Nationalismus ist, ist aus späteren Ideen heraus geschaffen und völlig unbestimmbar. Er war also Sohn eines Offiziers und ist als solcher auch in den Offiziersstand getreten. Allerdings war er damals gegen den Willen seiner Eltern schon entschlossen, sich taufen zu lassen. Er war Katechumene, wie das heißt, Taufschüler, und hat eine sechsjährige, das ist für die damalige Zeit auch ungewöhnlich, eine sechsjährige Zeit der Vorbereitung auf die Taufe hinter sich gebracht, bis er schließlich getauft wurde. Während dieser sechs Jahre tat er noch Dienst im Militär und kam, wie gesagt, versetzt von Ungarn, heutigen Ungarn, nach Oberitalien, Pavia und schließlich nach Frankreich. Und vor dem Tor der Stadt Amiens in Frankreich sieht er einen armen Bettler. Und der ist schon entschlossen, Christ zu werden, so beeindruckt von dieser Armseligkeit des Bettlers und so überzeugt, dass er ihm helfen muss, dass er, was nach militärischen Kategorien vermutlich ein schweres Vergehen ist, weil die militärische Ausrüstung muss ja der Soldat erhalten, er teilt seinen Mantel mit dem Schwert und gibt die eine Hälfte dem Bettler. Eine einprägsame Szene, die auch über die Jahrhunderte immer wieder dargestellt worden ist. El Greco, der berühmte griechischstämmige Maler, der dann in Spanien gearbeitet hat, hat eine wunderbare Szene dazu dargestellt. Der heilige Martin hoch zu Pferd auf einem Schimmel und eine ganz dünne, weißliche Gestalt des Bettlers neben ihm, mit dem er den Mantel teilt. Oder Raphael Donner, der österreichische Bildhauer, Schüler des Giovanni Giuliani, der bei uns in Heiligenkreuz so viel gearbeitet hat, hat im Dom zu Pressburg, einem Martinsdom, eine wunderbare, schwungvolle Reitergestalt gestaltet, die auch, also als Plastik, dem elenden Bettler seine Mantelhälfte überreicht. Hier sieht man praktiziertes Christentum und eine große Bereitschaft der Selbsthingabe. Es wird berichtet, dass diese Szene am Stadttor von Amiens tatsächlich im Jahre 334 stattgefunden hat. Er ist überzeugt, dass er Gottes Eigentum ist, wie wir im Lied vor Beginn der sakramentalen Rosenkranzandacht gesungen haben. Er hält nicht an seinem Eigentum fest, sondern stellt sich in die Reihe der Gestalten, die uns heute in der ersten Lesung und im Evangelium dargestellt werden, dass man das, was man von Gott bekommen hat, nicht als sein Eigentum sieht, sondern als Eigentum Gottes. Und nichts ist daher besser, als damit Gutes zu tun. In dieser Zeit der Freiheit der Kirche und ihrer Expansion, einer ungeheuren Zunahme an Christen in Europa in der damaligen Zeit und auch in Asien und in Nordafrika, kommt aber gleichzeitig ein schwerer Konflikt. Der Konflikt um die Person Jesu Christi. Ist er wirklich wahrer Gott und Mensch oder ist er doch nur ein begnadeter Mensch. Arius war der Vertreter dieser zweiten Lehre und es entstehen furchtbare Konflikte innerhalb der Kirche um diese Lehre des Arius und gegenseitige Verfolgungen sind die Konsequenz daraus. Nachdem Martin seine Taufe empfangen hat, verlässt er den Militärdienst und geht nach Poitiers zu Sankt Hilarius von Poitiers, dem großen Vertreter als Schriftsteller, ungemein fruchtbar. Heilige Martin hat eigentlich über sich selber gar nichts geschrieben. Hilarius von Poitiers ist der erste große Theologe in dieser Zeit nach der Befreiung des Christentums und gleichzeitig der Vertreter der Rechtgläubigkeit, der Lehre des Konzils von Nicea, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und dass an dieser Zweiheit seiner beiden Naturen, wie es dann später genannt wird, innerhalb der einen Person kein Zweifel besteht. Aber auch Hilarius von Poitiers wird daher verfolgt und vertrieben und muss ins Exil. Diesen Moment nutzt Martin, um seiner, wie er glaubte, endgültigen Berufung als Einsiedler und Mönch zu folgen. Er zieht sich zurück an die Küste des Mittelmeeres und lebt als Einsiedler. Als aber Hilarius von Poitiers vom Kaiser begnadigt wird und wieder nach Poitiers zurückkehren kann, geht er wieder zu ihm, um hier an der Quelle der Rechtgläubigkeit, an der verfolgten Minderheit innerhalb der Kirche, sich anzusiedeln und hier zu sein. Er gründet aber, weil er seine mönchische Berufung erfahren und erkannt hat, und er wird daher auch der Vater des abendländischen Mönchtums genannt, lang vor Benedikt, 200 Jahre vor Benedikt, gründet er bei Poitiers ein Kloster. Es entstehen die berühmten Klöster von Ligugier und Marmoutier. Ganz auch Marmoutier ist heute noch ein wunderbares Denkmal dieser aus dem Geist des Mönchtums getragenen Architektur. Er ist der Vater des abendländischen Mönchtums, auch deswegen, weil er das Eigentum eben im göttlichen Horizont gesehen hat. Zu den Gelübden der Mönche, und wir haben hier in Stiepel ein Kloster mit Mönchen, die die Gelübde ablegen, gehört selbstverständlich die Armut. Dieses Bereitsein, alles hinzugeben, um der Perle willen, die man im Acker gefunden hat. Für Gott diesen Einsatz, diese Möglichkeit durch Verzicht, durch freie Hingabe, durch frohe Erkenntnis, was die eigentliche große Geschichte für unser Leben ist, nämlich die liebende Begegnung mit Gott, vor der alles andere letzten Endes belanglos ist. Sicherlich ist das Mönchtum eine Sonderberufung und ein Geschenk für einige wenige, aber Anregung für Christen in der Welt, trotzdem die Frage des Eigentums neu und spirituell und vom Religiösen her zu durchdenken und dabei das Hängen am Eigentum, dieses Fest-sich-Setzen an materiellen Werten als Christen doch hinter sich zu lassen. Jetzt kommt eine berühmte Geschichte des heiligen Martin von Tours. Er wurde nämlich zum Bischof von Tours gewählt, einer großen Stadt in der Nähe von Poitiers. Und er will aber gar nicht Bischof werden. Und er versteckt sich daher in seinem Kloster und man kann ihn nicht finden, bis die Gänse durch ihr Schnattern ihn verraten, wo er ist und er so herausgeführt wird und dann, naja, ich nehme an, achselzuckend und notgedrungen seiner Berufung zum Bischof von Tours folgt. Ich möchte bei dieser Gelegenheit kurz erwähnen, dass derzeit in Tours auch ein Mönch Bischof ist, und zwar ein Zisterzienser. Er war vorher Abt in der berühmten Abtei Le Reims auf einer Insel vor Nizza im mittelländischen Meer, Mittelmeer, und er wurde dann berufen als Abt zuerst zum Bischof von Chartres und dann als Nachfolger des heiligen, also nicht unmittelbaren Nachfolger, aber in der Kette der Erzbischöfe von Tours, Nachfolger des heiligen Martin von Tours auf diesem Bischofsstuhl zu sein. Sein Name ist Nikolaus Aubertin und wir haben ihn in Heiligenkreuz schon zu einer Kreuzwallfahrt eingeladen und er hat uns dort heiligen Martin geschildert. Sulpicius Severus schildert wieder in ganz großartiger Weise sein segensreiches und unermüdliches Wirken als Bischof. Er visitiert alle Pfarren, er tut Wunder der Bekehrung, aber auch Krankenheilungen. Er kritisiert die Politik und tut das sogar mit Provokationen. Interessant zum Beispiel ist, er ist einerseits der Vertreter dieses rechten Glaubens mit Hilarius von Poitiers und dem Konzil, Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er verurteilt zusammen mit anderen Bischöfen in der Synode von Bordeaux, ob sie guten Wein getrunken haben, kann ich nicht beurteilen, sie verurteilen diese Häresie. Und als dann der Kaiser seine weltliche Macht dazu einsetzt, um die Heretiker zum Tode zu verurteilen, regt sich Widerstand bei Martin. Ein großartiges Zeugnis, denn die Geschichte, dass Irrglaubende oder Fehlglaubende zum Tode zu verurteilen seien, ist eine tragische Fehlentwicklung. Man muss mit ihnen sprechen, man muss sie versuchen zu bekehren, man muss die eigene Position des Glaubens vertreten, aber sie hinzurichten, war bestimmt der falsche Weg. Und es gelingt dem heiligen Martin tatsächlich durch eine Vorsprache beim Kaiser, der damals in Trier war. Man sieht, wie beweglich die Leute dort so waren, zwischen allen möglichen Gegenden Europas und der antiken Welt hin und her zu reisen. Es gelingt ihm, verurteilte Heretiker vor der Todesstrafe zu bewahren. Sicherlich war damals die Todesstrafe im allgemeinen Bereich für Kapitalverbrechen unangefochten. Auch hier hat die Kirche in unserer Zeit mit dem neuen Katechismus und der Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II. Einen neuen, glaube ich, richtigen Schritt getan, indem sie die Todesstrafe im Prinzip ablehnt. Ein neuer Schritt in der Rechtsentwicklung und die Kirche geht voraus. Noch lange nicht alle Staaten haben das verwirklicht, aber ich glaube, es ist ein zutiefst christliches Anliegen, das in unserer Zeit so entdeckt wurde. Der heilige Martin ist der erste große Heiliger, der nicht mehr Märtyrer war und trotzdem sofort im Volke ungemein verehrt wurde und ohne Heiligsprechung natürlich Heiliger genannt wurde und bis heute ist. Er wird daher in Frankreich als Nationalheiliger verehrt und sein Grab in Tours wird besucht. Auch Ungarn, das viel später erst zu Ungarn geworden ist, nennt diesen Heiligen seinen Patron und die große Abtei von Pannonhalma, eine Benediktinerabtei, die um das Jahr 1000 vom heiligen Stephan von Ungarn gegründet worden ist, liegt auf dem Martinsberg. Man will also ganz bewusst diese Beziehung, dass der heilige Martin auf dem Territorium des heutigen Ungarn geboren ist, aufgreifen ums Jahr 1000 und bis heute. Er ist daher auch der Patron eines Bundeslandes in Österreich. Das Burgenland wurde erst 1920 zu Österreich gegeben wegen der deutschsprachigen Bevölkerung. Es war aber 1000 Jahre lang bei Ungarn und daher ist der Dom des Bischofs von Eisenstadt eine Martinskirche und der heilige Martin wird im Burgenland hoch verehrt. Nach dem Heiligenkreuz mit dem Burgenland wieder durch Pfarren und Besitzungen verbunden ist, sind auch wir große Martinsverehrer. Wir sehen an dem heiligen Martin in Verbindung mit den Gestalten, die wir heute in der Heiligen Schrift gesehen haben, großes Gottvertrauen und die Bereitschaft zur sozialen Tat. Wir sehen Praxis des klösterlichen Lebens, aber dies wiederum als Quelle für apostolisches und missionarisches Wirken. Ich glaube, in Stiepel leben wir so eine Mischung aus klösterlichem Leben und apostolisch-pastoral-missionarischem Einsatz für die Weltkirche. Wenn wir all das im Jahr des Glaubens, das der Pater Prior schon erwähnt hat, mit einem durchaus sympathischen Heiligen uns vor Augen halten, sollten auch wir in dieser Art und Weise nach dem Vorbild der Witwen in der Heiligen Schrift und nach dem Vorbild des heiligen Martin nach jeder uns persönlichen Heiligkeit streben, um sie uns von Gott schenken zu lassen. Amen.